So, guten Morgen. Wir haben heute einen verkürzten Gottesdienst, das habt ihr schon mitbekommen. Genau, also circa 20 Minuten nach Ende des Gottesdienstes werden wir hier eine Lehre haben. Ne? Was sagt die Bibel, was sagt Jesus zur LGBTQ? Genau, ihr seid alle herzlich eingeladen, teilzunehmen. Deshalb werde ich mich heute auf 20 Minuten beschränken. Und wir werden Abendmahl, Rede und Predigt zusammenfassen. Das Thema der Predigt habe ich ja schon vor 2 Wochen angekündigt, nämlich gemeinschaftliche Metanoia. Genau. So, also, Predigt und Abendmahl zusammenfassen. Im Englischen ist die Kombination aus Sermon and Communion ein Sermonien. Yeah, heute haben wir es gelernt. Auf Deutsch ist es deutlich schwerer, die Worte Predigt und Abendmahl zu kombinieren. Ich habe da keine gute Kombination gefunden. Wir machen es trotzdem. Oft ist es so, bei einem Sermonien, dass die Predigt sehr stark im Fokus steht und man das Ganze dann abschließt mit ein paar Worten und ein paar Gedanken zum Abendmahl. Ich finde allerdings, gemeinschaftliche Umkehr und Abendmahl passen sehr gut zusammen. Deshalb möchte ich heute das Ganze ein bisschen umdrehen. Das ist eher eine 20 Minuten Abendmahlrede mit integrierten Predigtgedanken. Zuerst, Frage an euch, für was steht Jesus am Kreuz? Die ersten 3 Antworten gewinnen. Für was steht für euch Jesus am Kreuz? Vergebung, okay. Gerechtigkeit? Zugang zu Gott? Gnade. Okay, sehr gut. Genau, wir können viele verschiedene Dinge nennen. Vergebung der Sünden. Einmaliges Opfer für alle Zeiten. Zeichen von Gottes Liebe zu uns. Aber das Fundamentalste ist doch, dass das Kreuz dafür steht, dass Gott und der Mensch wieder versöhnt sind. Das Fundamentalste. Warum ist diese Tatsache am Kreuz so wichtig? Im 1. Mose 3, da findet die Trennung von Gott und den Menschen statt. Man nennt es den Sündenfall. Gott wirft den Menschen aus dem Paradies, für das er den Menschen eigentlich gemacht hat. Damit verliert der Mensch den Zugang zum Baum des Lebens und wird sterblich. 1. Mose 3, Vers 22 und 23 können wir lesen. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und bleibe ewig, Klammer auf, vorher hatte er davon gegessen, Klammer zu, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Das war nicht Gottes ursprünglicher Plan für den Menschen. Gottes Plan für den Menschen war eigentlich, dass Gott und der Mensch in Ewigkeit zusammenleben. Und im 1. Mose 3 finden wir wieder, was man allgemein als die erste Prophezeiung über Jesus versteht. Und ich will Feindschaft setzen, heißt es im Vers 15, zwischen der Schlange, Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse sprechen. Also hier spricht Gott zur Schlange, die symbolisch für Satan steht. Und er kündigt an, dass der Nachfahre von Eva, und das ist Jesus, der Schlange den Kopf zertreten wird. Das heißt, er wird ihr die Macht nehmen, während sie ihm die Ferse durchbohren wird, was ja auch physisch am Kreuz geschehen ist. Das heißt, schon im 3. Kapitel der Bibel zeigt Gott seinen Versöhnungsplan auf. Und in gewisser Weise handelt die ganze Schrift von da ab bis zur Kreuzigung von Jesus davon, wie Gott sein Volk formt und auf diesen Moment der Versöhnung vorbereitet. Die ganze Schrift zielt also auf das Kreuz, auf den Moment der Versöhnung zwischen Menschen und Gott. Und wir sehen diesen Moment ganz plastisch in Lukas 23, 44 bis 46, überschrieben mit der Tod Jesu. Es war aber um die 6. Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur 9. Stunde und die Sonne wurde verfinstert Und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das, als er das gesagt hatte, verschied er. Und der Vorhang, der hier zerreißt, ist natürlich nicht irgendein Vorhang, sondern es ist der Vorhang, der das Allerheiligste vom restlichen Tempel trennt. Das Allerheiligste, das war der Ort, an dem symbolisch Gott im Tempel anwesend war. Und überhaupt nur einmal im Jahr durfte ein einziger Mensch, nachdem er Reinigung betrieben hatte, feinster Sorte, für einen Moment in dieses Allerheiligste hineintreten, um dort Gott zu bitten, den Menschen zu vergeben. Gott zerreißt im Moment des Todes von Jesus diese symbolische Trennung zwischen sich und den Menschen, um zu zeigen, die Trennung von Gott und den Menschen ist aufgehoben. Jesus am Kreuz, für was steht das also? Zumindest für mich ist die Hauptbedeutung, dass Gott und der Mensch wieder versöhnt sind. Was hat das mit gemeinschaftlicher Metanoia zu tun? Hier nochmal für alle, die heute zum ersten Mal hier sind und unsere Metanoia-Serie verpasst haben. In der Schrift steht, kehrt um, Metanoia. Luther übersetzt es mit, tut Buße. Genau, aber immer wo steht, kehrt um oder tut Buße in der Lutherbibel, ist eigentlich das griechische Wort Metanoia im Urtext, was so viel bedeutet wie ändert euer Denken. Und wenn Jesus sagt, ändere dein Denken, dann meint er, dass sich unser ganzes Denken ändern soll. Überraschung. Das bedeutet natürlich, wenn sich unser ganzes Denken ändert, dass wir in vielen Dingen umkehren, weil wir jetzt ja anders denken. Das beinhaltet natürlich auch, wenn du anders denkst, dass du in einigen Bereichen Buße tun musst, in denen du an anderen gesündigt hast zum Beispiel. Aber Metanoia ist viel mehr als nur Buße und nur Umkehr. Es ist ein transformiertes Denken. Aber nochmal, was hat die Versöhnung von Gott mit Menschen mit gemeinschaftlicher Umkehr zu tun? Alles. Als Jesus seinen Dienst begonnen hat, was war seine erste Botschaft an alle? Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah, waren die ersten Worte, die Jesus gesagt hat, als er mit seinem Dienst begonnen hat. Besser übersetzt, haben wir gerade gelernt in der neuen evangelistischen Übersetzung, ändert eure Einstellung, denn die Himmelsherrschaft bricht an. Ändert also euer Denken, aber warum? Weil die Herrschaft des Himmels anbricht. Weil das Reich des Himmels hier auf diese Erde kommt. Das Reich des Himmels, das ist der Zustand der Versöhnung von Gott mit den Menschen. Das ist, wovon Jesus hier redet. Wir Menschen, verbunden mit Gott, geleitet durch den Heiligen Geist, ein himmlisches Reich, das hier schon auf der Erde beginnt und das in der Ewigkeit mit Gott seine Vollendung findet. In der Ewigkeit mit Gott, die Gott sowieso für uns Menschen vorgesehen hatte. Und Jesus brennt für dieses Himmelreich. Wir sehen, dass das wirklich seine Hauptbotschaft ist. Das zieht sich durch alles durch, was er predigt. Wir sehen, wie er dafür brennt. In Matthäus 13, Vers 17. Da sagt er, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Wie gesagt, das ganze Alte Testament, die Propheten haben das Reich der Himmel angekündigt und vorbereitet. Oder, wie es sagt in Lukas 12, Vers 49, 50, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Hier kündigt Jesus wieder das Himmelreich und das damit verbundene Ausgießen des Heiligen Geistes aus, kündigt aber auch gleichzeitig an, dass das Kreuz, dass seine Taufe dafür notwendig ist. Also ändert euer Denken. Denn das Himmelreich, die Versöhnung von Gott mit den Menschen, ist auf diese Erde gekommen. Und damit sind wir bei gemeinschaftlicher Metanoia angekommen. Ich habe schon vor 2 Wochen gesagt, wir leben heute in einer total individualistischen Gesellschaft. Und das prägt auch das Denken unserer Gemeinden im Westen, in der westlichen Hemisphäre. Das prägt uns so sehr, dass wir heutzutage Metanoia oder Umkehr oder Buße quasi nur noch individuell verstehen. Dabei ist das in der Bibel in den seltensten Fällen der Kontext. Die Bibel ist voll von Aufrufen zu Metanoia, umzudenken, sein Denken zu verändern. Aber meist sind diese Aufrufe an Gruppen gerichtet und kollektiv gemeint. Ed Anton, der vor 1,5 Jahren hier mit uns uns gelehrt hat zum Thema Metanoia, der hat in seinem Buch oder in der Arbeit, in der Vorbereitung für sein Buch akribisch alle Bibelstellen ausgewertet, die es in der ganzen Bibel zum Thema Metanoia gibt und hat festgestellt, nur 9% der Bibelstellen über Metanoia sind individuell gemeint. 91% aller Bibelstellen zum Thema Metanoia richten sich an Gruppen. Ich kann mich an ganz viele Predigten zur individuellen Umkehr erinnern, hier in unserer Gemeinde. Aber ich kann mich tatsächlich an wenige Predigten erinnern, die sich um gemeinschaftliche Umkehr gedreht haben. Beispiele für eine Bibelstelle zum Thema kollektive Umkehr. Aus meiner Sicht sind die besten Beispiele die 7 Sendschreiben von Jesus an die Gemeinden in Kleinasien. In Offenbarung 2 und 3, hier mal ein Auszug. Das ist Offenbarung 3, Vers 1 und 2. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Weitere Beispiele sind quasi alle Briefe von Paulus an die Gemeinden, in denen er sie dazu aufruft, ihr Denken und ihr Handeln zu ändern. Und er tut das in der Regel damit, dass er sie an Jesus erinnert und an die Größe von Jesus erinnert. Ist es nicht erstaunlich, wie unspezifisch der Aufruf dazu ist, das Denken zu verändern in Offenbarung 3 an die Gemeinde in Sardes? Hier ist noch nicht mal von irgendeiner spezifischen Sünde die Rede, sondern einfach nur, du hast den Namen, dass du lebst, aber in Wahrheit bist du tot. Wieso ist das so? Weil eine Gemeinde sich eben kollektiv von Jesus wegbewegen kann. Und das passiert dann, wenn die Gemeinde Jesus und das Reich Gottes aus den Augen verliert. Wer sind wir, die Berliner Gemeinde Christi? Wir sind nichts. Wir haben keine Bedeutung. Der ganze Grund, warum wir uns treffen und warum wir als Gemeinschaft doch etwas Besonderes sind, ist, weil wir ein kleiner Teil von Gottes Reich auf dieser Erde sind. Wir sind lebendige Steine, zusammengefügt im Bau seines Tempels auf dieser Erde. Und dieser Tempel heißt nicht etwa Berliner Ortsgemeinde, sondern dieser Tempel ist die weltweite Menge der Menschen, die mit ihm versöhnt sind. Hier ist ein Bild aus unseren Herbstferien von der Sagrada Familia. Die durften wir bewundern. Das ist ein wunderschönes Kirchengebäude. Seit 100 Jahren baut man an ihr, ist immer noch nicht fertig damit. Aber tatsächlich in der Woche, in der dieses Bild aufgenommen wurde, hat man einen Abschnitt des Hauptturms fertiggestellt. Und seit dieser Woche ist das offiziell das höchste Kirchengebäude der Welt. Hat also den Münster in Ulm abgelöst. Jetzt schaut mal, wie schön die Steine sind, aus der dieser Bau gebaut ist. Ich sage euch, die waren so unglaublich glatt, diese Steine. Das war faszinierend. Aber eins kann ich euch sagen, keiner interessiert sich für einen wunderschönen, glatten Stein. Auch in Gottes Reich ist das Individuum alleine, wenn es gut auf sich aufpasst und Gott gefällig ist, eine schöne Sache. Aber es ist nicht der schöne Stein alleine, der das Wunder ausmacht. Schöne Steine gibt es überall. Es gibt viel schönere Steine als die, aus der die Sagrada Familia aufgebaut ist. Irgendwo, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist der ganze Bau. Das Besondere ist das, was aus den Individuen durch Gottes Hand entsteht. Etwas, was einzigartig ist, was definitiv mehr ist als die Summe der einzelnen Steine. In Epheser 2, Vers 19 bis 22 heißt es über diesen Bau: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was also ist gemeinschaftliche Umkehr? Und wie kann eine ganze Gemeinschaft umkehren? Es ist ganz einfach. Seid euch bewusst, dass ihr Teil des heiligen Tempels Christi auf dieser Erde seid. Seid euch bewusst, dass ihr Teil des Reiches Gottes seid. Benehmt ihr euch so? Kann man, wenn man als Fremder hier oder als Gast hier reinkommt und euch anschaut, sehen, dass ihr auf den Eckstein Christi aufgebaut seid, dass der Geist in euch, in der Gemeinschaft wohnt, dass ihr eure Funktion als Tempel Gottes ausübt? Oder seid ihr als Bibelkreis eine Gruppe, die sich um sich selbst dreht, die auf die eigenen Bedürfnisse bedacht ist, die vielleicht die Gruppe, den Bibelkreis oder wir uns als Gemeinde sich an erste Stelle setzt und nicht unsere Aufgabe im großen Ganzen? Und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Ich sprach: Ein Senkblei. Da sprach der Herr: Siehe, ich lege ein Senkblei an mitten in meinem Volk Israel. Es gibt für eine Gruppe ein richtig und ein falsch. Und Gott hat Erwartungen. Das zeigt er im Alten Testament, das zeigt er im Neuen Testament. Erwartungen, wie sie beschrieben sind in Philipper 1, Vers 27. Da heißt es: Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich zu diesem Thema noch viel mehr zu sagen hätte. Aber heute habe ich nicht die Zeit. Aber der Aufruf an euch Bibelkreise, ja, ist Metanoia. Stellt euer Denken als Gruppe auf den Prüfstand. Und erneuert euer Denken, wo es erneuert werden muss. Und wenn du als Bibelkreisleiter nicht weißt, wie du deine Gruppe anleiten kannst, das eigene Denken zu hinterfragen und zu prüfen, komm gerne auf mich zu. Ich möchte dir gerne dabei helfen. Ich kann dir noch viel mehr Bibelstellen dazu zeigen, zum Beispiel. Aber liebe Bibelkreise, nehmt euch in den nächsten Wochen Zeit für dieses Thema. In aller Ruhe. Wir möchten euch einladen, am 11. Januar im Gemeindeworkshop möchten wir möglichst viele Bibelkreise einladen, in unserem Workshop zum Beginn des Jahres mitzuteilen, wo ihr umgedacht habt, wo ihr euer Denken geändert habt. Ja, es muss nicht jeder Bibelkreis mitteilen. Vielleicht hast du eine persönliche Metanoia, wo du persönlich dein Denken verändert hast und du sagst, das möchtest du mitteilen, dann komm auf uns zu, das nehmen wir gerne auch auf. Genau, aber am 11. Januar, wir müssen schauen, wie viele Beiträge wir unterbringen können, möchten wir gerne von euch hören, wo ihr als Bibelkreis gewachsen seid in eurem Denken und euch ausgerichtet habt auf Jesus. Genau. Im 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 Da steht davon, dass wir uns immer wieder erinnern müssen. Dass wir immer wieder unser Denken auf den Prüfstand stellen müssen. Und der Weg, wie Paulus das gemacht hat mit den Gemeinden, ist, er hat sie zurückgeführt zu Jesus. Das ist der Grund, warum wir jede Woche das Abendmahl feiern wollen, mindestens am Sonntag. 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26, ich lese die Stelle vor. Da sagt Paulus zu den Korinther: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es war von Anbeginn der Zeit vorherbestimmt, dass Jesus uns am Kreuz wieder mit Gott versöhnen wird. Und damit hat Jesus das Reich Gottes auf diese Erde gebracht. Wir alle dürfen ein Teil davon sein, wenn wir das wollen. Lasst uns immer wieder Jesus Opfer am Kreuz ins Gedächtnis rufen und uns bewusst machen, warum machen wir das hier überhaupt, was wir hier machen? Dieses Denken, das hat, als wir realisiert haben, was Jesus am Kreuz gemacht hat, unser Denken erneuert. Und wir wollen nie vergessen, was wir durch ihn erfahren haben. Großer Gott, ich danke dir für deinen vollkommenen Plan. Ich bin überzeugt, als du die Menschen gemacht hast, wusstest du genau, was im 1. Mose 3 passieren wird. Du hast es mit eingeplant. Du hast dich entschieden, uns Menschen den eigenen Willen zu lassen, damit wir uns entscheiden können, dich zu lieben oder nicht zu lieben. Ich danke dir für deinen großartigen Plan, mit dem du durch Jesus auf wirklich unnachahmliche, einmalige Art und Weise die Trennung zwischen uns und dir wieder aufgehoben hast. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können, dass du deine Arme ausbreitest und uns willkommen heißt in deinem himmlischen Reich. Und dass du uns das Versprechen und die Hoffnung gibst, dass dieses Reich hier auf der Erde anfangen wird, dass wir da schon dich sehen und spüren und schmecken dürfen, aber dass es bis in alle Ewigkeit weitergehen wird. Und dafür hast du uns gemacht, dafür hast du uns bestimmt. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du bereit warst, alles auf dich zu nehmen, was nötig war, um diese Versöhnung zu erwirken. Ich möchte dir danken dafür, dass du bereit warst, dich selber zu einem Opfer zu machen, dein Leben hinzugeben, als Zeichen für uns, dass du uns vergibst. Ich danke dir dafür, dass wir heute ans Kreuz kommen können und uns erinnern können, wer wir sind vor dir, Gott. Dass wir uns erinnern können daran, wie sehr du uns liebst, und dass wir uns erinnern können, was dein Plan und deine Vorherbestimmung für uns ist. Ich bete dafür, dass du jeden Einzelnen segnest und sprich zu jedem Einzelnen im Gebet, im Abendmahl.